Herzlich willkommen hier beim Ferngespräch. Ich habe heute einen besonderen Gast, Alex Anarcho, dürfte hoffentlich vielen bekannt sein, war auch schon mal im Ferngespräch, als damals Unbasiert das Ganze noch geführt hat. Und heute geht es um ein Thema, das ist mir wirklich wichtig und das nimmt in letzter Zeit auch immer wieder Fahrt auf, obwohl ich denke, dass eigentlich viele dieser Punkte schon geklärt sind oder ich habe sie zumindest schon seit Jahren immer wieder im Gespräch verfolgt, soweit ich mich über die Entwicklung zwischen Bitcoin und diversen anderen Kryptowährungen befasst hat. Und heute wollen wir ein bisschen über das Thema Bitcoin versus Monero sprechen. Und damit herzlich willkommen, Alex Anarcho.
Hi, ja, das ist mein Lieblingsthema. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Super. Wollen wir doch ein bisschen erstmal gucken, dass wir in die Geschichte dieser Entwicklung überhaupt selbst gehen. Was ich mir dafür ein bisschen ausgedacht habe, ist, ich habe schon mal einen Artikel über Silk Road geschrieben. Und die Entwicklung von Bitcoin lief ja damals so ein bisschen so ab. Die Leute konnten eigentlich ziemlich unreguliert Bitcoin kaufen. Das ging damals alles irgendwie über Mt. Gox. Und damals, korrigier mich einfach, wenn ich irgendwas Falsches sage, ne? Du bist in der technischen Aspekt immer ein bisschen weiter. Ich bin kein Informatiker, kein Programmierer, habe auch nie behauptet, das zu sein. Stehe aber tendenziell stark, also ich versuche ein bisschen Teufelsadvokat zu spielen für die Bitcoin-Maximalisten. Das wird, glaube ich, vorkommen. Ich bin aber kein Gegner von Monero in irgendeiner Art und Weise. Aber ich will die Argumente darlegen, warum ich tendenziell mehr bei den Bitcoin-Maximalisten bin. Denn sie haben ein paar Punkte, die für mich relevant sind. Zurück zu dem, was ich eben sagen wollte. Als Bitcoin noch stark unreguliert war, als es noch nicht diese ganzen Börsen gab, da war Privacy für Bitcoin ein viel geringeres Thema. Die Leute konnten sich von Mt. Gox ihre Bitcoins kaufen, haben das direkt dann an Silk Road geschickt und damit das betrieben, wofür Bitcoin eigentlich gedacht war, nämlich ein Peer-to-Peer-Cash-System. Und heutzutage ist alles ein Store of Value. Das ist das, was Bitcoin als Hauptfunktion hat, was sich die Bitcoin-Maximalisten auch maximal auf die Fahne schieben. Mit anderen Worten, sie gucken nach Number Goes Up. Das Problem mit Number Goes Up ist, das kann man mit jedem anderen Shitcoin auch machen, der keine tendenzielle Verwendung hat. Dabei gibt es eine ganze Menge schlechte Erfahrungen. Und das ist so ein Punkt, den ich bei Bitcoin-Maximalisten eben auch maximal unterstreiche. Wenn wir über diesen ganzen Wald von anderen Kryptowährungen reden, da gibt es so viele verschiedene Communities, die bestimmte Altcoins bewerben, die sich nicht durchgesetzt haben oder keinen wirklichen Use Case haben. Ich denke im ganz Besonderen an XRP, an Dogecoin, was ein Bitcoin-Klon ist und als so eine Art Meme-Coin überhaupt keinen wirklichen Verwendungszweck hat, sondern der nur gepusht ist, weil Elon Musk ein paar Tweets gemacht hat. Ada Cardano war auch so eine Sache, die eine Zeit lang sehr, sehr gehypt wurde und bei der ich nur gedacht habe, aber zeig mir den Verwendungszweck und es war irgendwie kein richtiger. Dann gibt es diese Abspaltungen im Zuge der Block-Size-Wars von Bitcoin Cash und Bitcoin Satoshi Vision oder um es noch viel allgemeiner zu halten von Leuten, die noch bei dem ganzen Kryptowald sich wenig mit den Themen Block Size überhaupt beschäftigt haben oder nicht den Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake kennen und dann, ich reagiere ein bisschen allergisch darauf, wenn ich höre, so, hast du schon Bitcoin? Nein, aber ich hatte mal Ethereum, als ob das in irgendeiner Art und Weise dasselbe wäre. Deswegen bin ich stark auf der Seite von diesen ganzen Bitcoin-Maximalisten, die sagt, es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoin und nichtsdestotrotz möchte ich dann jetzt den Punkt machen, warum ich davon abkehren würde und sagen würde, es gibt aber Monero, die einen Privacy-Coin haben und die einen praktischen Use-Case haben. Und jetzt geht viel der Kritik in die Richtung, aber Monero wird sich in langer Zukunft nicht durchsetzen, wo ich auch schon bei dir bei Twitter beobachtet habe, dass du dagegen argumentierst und sagst, ja, dann halt nicht, mir doch egal. Aber solange es das jetzt tut, erfüllt es für mich einen Use Case, den ich habe. Und wenn das in der Zukunft nicht mehr der Fall ist, auch okay für mich. Aber jetzt im Moment ist der da. Und deswegen verteidigst du Monero auch relativ enthusiastisch.
Ja, also wenn ich hier mal einhaken darf, meine erste Verbesserung ist, eigentlich heißt es gar nicht Mount Gox, also es hat nichts mit einem Berg zu tun, sondern der Name kommt eigentlich daher von Magic the Gathering, MTG, Online Exchange, OX, also eigentlich MTGox, aber okay. Ich sag das selber auch manchmal falsch, kein Problem, aber das ist so ein guter Punkt, wo man klug scheißen kann. Mhm. Und ja, für mich ist Bitcoin, ich bin sehr inspiriert gewesen von der Cypherpunk Vision. Ich bin ursprünglich aus der Philosophie gekommen. Mich hat ein freier Markt interessiert, freies Geld. Und Bitcoin ist halt die Manifestation dessen, dass wir im Cyberspace freies Geld haben können. Vor allem, wenn es um digitale Geschäfte geht, wie Dienstleistungen oder digitale Güter. Eine MP3-Datei oder sowas, dann ist Bitcoin ganz toll. Und früher, in den Early Days, als Bitcoin gelauncht wurde, 2009 bis 2013, sage ich jetzt mal, war das eigentlich auch überhaupt kein Thema, weil jeder gedacht hat, Bitcoin ist privat und auf der Blockchain steht ja nicht mein Name und ja, es sieht alles kryptisch aus, wenn man sich mal so eine Bitcoin-Adresse anschaut, was will man da rauslesen? Aber dann eben über die Jahre hinweg hat sich gezeigt, wie Satoshi auch schon im White Paper geschrieben hat, dass Bitcoin eben nicht tatsächlich privat ist, sondern halt nur pseudonym. Das heißt, du hast deine Empfangsadresse und wenn du die auf Twitter postest zum Beispiel, dann kann ich als Beobachter sehen, ah ja gut, die gehört dem Panzer und dann gucke ich halt einfach mal auf den Block Explorer, wer da so Geld hingeschickt hat. Wie viel hat der Panzer denn? Und ne, da, so kann ich die Blockchain analysieren und je mehr Verbindungen ich von der echten Welt deiner Person zur Blockchain habe, dass ich zum Beispiel weiß, hey, die Adresse gehört dem rosaroten Panzer, desto mehr Informationen kann ich auch über die Geldflüsse auf der Blockchain rausfinden. Und das ist ein enormes Problem, was wir gerade halt in Bitcoin sehen und ein Angriffsvektor ist, weil, ja, toll, die Blockchain ist unzensierbar. Ich kann an jeden eine Transaktion schicken, aber das kann halt auch zum Nachteil sein. Ich könnte, ja, wenn du jetzt eine öffentliche Adresse hast, könnte ich dir ein paar getaintete Coins schicken. Sozusagen, ich mache einmal eine Überweisung an die ISIS und im gleichen Zuge eine Überweisung an dich und dann auf einmal stehst du mit denen in Verbindung, obwohl du da gar keine aktive Handlung gemacht hast, aber kommst vielleicht in Erklärungsnot, weil dann ein Exchange sagt, oh ja, hier Risikoprofil ist aber über dem Wert, der erlaubt ist, den Account sollten wir erstmal einfrieren, damit wir auch schön compliant bleiben. Und so entsteht die Problematik, an der ich mich vor allem bei Bitcoin störe. Nichtsdestotrotz will ich auch dazu sagen, dass ich nach wie vor ein Bitcoin-Fan bin. Mir geht es nicht darum, dass Projekt A oder Projekt B gewinnt, sondern, wie Rothbard so schön gesagt hat, ne, ich hasse den Staat und jedes Mittel, was dagegen hilft, ist mir recht. Ob das jetzt Bitcoin heißt oder Monero. Aber ich sehe halt bei Bitcoin so ökonomische, technische Probleme. Also ökonomisches Problem wäre die Fungibilität. Technisches Problem wäre dann zum Beispiel eben die Linkability. Das heißt, ich kann Verbindungen in die echte Welt machen. Deine Adresse, wie sie in der Wallet steht, steht auch in der Blockchain. Und ich kann tracen, das heißt, ich kann von Adresse A, also innerhalb der Blockchain, von A auf B auf C und so weiter, die Zahlungen verfolgen. Und ja, ich bin genauso wie ein Bitcoin-Maximalist, ja auch alle Coins sind Shitcoins. Für mich ist es halt nicht nur Bitcoin the one and only, sondern für mich ist es Bitcoin und Monero.
Gut, halt nur und Monero.
Ja.
Das Gedankenexperiment, was du gerade formuliert hast, mit ich tue so, als hätte ich eine Transaktion von einem für dich registrierten Wallet an, was hast du gesagt, ISIS, den Islamischen Staat, geschickt. Funktioniert das nicht auch umgekehrt, wenn wir jetzt eine staatliche Behörde haben, was weiß ich, den Bundestag und die, oder hier haben, war doch ein Zeitungsartikel irgendwie, der Staat Sachsen hat so und so viel von Movie 4K an Bitcoins geclaimed und jetzt überlegen die, wofür sie es ausgeben. Kann nicht jemand genauso dieses staatliche Netzwerk angreifen, so tun, ihr seid ja alles registriert, wir wissen, wo eure Satoshis liegen und ihr macht jetzt eine Überweisung an den Islamischen Staat und damit hat derjenige das Netzwerk auf eine Art und Weise angegriffen, dass er registrierte staatliche Transaktionen auf eine schädliche Art und Weise an Terrororganisationen überwiesen hat und damit müsste der Staat sich quasi selber dicht machen oder seine Bitcoins blacklisten.
Verstehe ich nicht. Also wenn der Staat die Bitcoin hält, dann hat er doch den Key dafür und nur der Staat in dem Fall oder die Behörde, whatever, kann so eine Transaktion auslösen. Also warum sollten die an die ISIS überweisen?
War nicht das, was du als Beispiel gerade eben vorgebracht hast, was ich könnte und was man mir damit, wie man mir nee. Damit... Das
mein Beispiel ist, ich gehe in meine Bitcoin-Wallet rein, lege eine neue Transaktion an, die geht an zwei Teilnehmer gleichzeitig sozusagen. Der eine Teil geht an dich, der andere Teil geht an ISIS. So zum Beispiel. Oder, also ich meine, ne, es geht ja nur darum, seine Coins irgendwie zu tainten und also irgendwas Verbotenes zu machen, dass man mit einer Adresse interagiert, die geblacklistet ist und dann halt so Verbindungen herzustellen. Und das ist in Bitcoin durchaus möglich.
Ja, okay, aber dann muss ich das schon mit meinen eigenen Keys vorsätzlich machen. Das
ja.
Okay, und dann gehst du davon aus, dass das mache ich dann halt auch nur, wenn ich das tatsächlich will. Aber gut, klar, man kann natürlich Bitcoin, was weiß ich. Also ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass man damit Terrororganisationen finanziert. Aber selbst...
Also mir geht es nicht um die Finanzierung von Terrororganisationen, sondern mir geht es um, dass du als Teilnehmer, der jetzt eine öffentliche Adresse hast, bist sozusagen eine Zielscheibe für Leute, die dich vielleicht nicht mögen und die dir so ein bisschen Sand ins Getriebe streuen wollen und dann halt deine Wallet-Adresse, die squeaky clean ist und wo du dir nichts zu Schaden kommen hast lassen, in Verbindung bringen mit Outputs, die getainted sind. Und das merkst du ja als Wallet-Inhaber gar nicht. Du kriegst einfach eine Transaktion. Bei dir in der Wallet steht kein Risikoprofil, weil du halt nicht Kunde von Chainalysis bist. Und ne, dann vermischst du das mit deinen existierenden Coins und damit kannst du dich in die Bredouille bringen.
Ich frage mich halt, ob diese Form der Transparenz nicht genau der Vorteil an der ganzen Kryptotransaktion ist, weil der Staat muss sich dann eben auch an Regeln halten und dass der Staat das genau die ganze Zeit nicht tut, sondern irgendwelche korrupten Geschäfte macht, ist ja eines der größten Probleme am Staat.
Ja, aber der Staat, der bricht seine eigenen Regeln, ja, wie es ihm lustig ist, ne? Das ist ja auch genau. Hier bei den
Kino. Das wäre dann eben transparent.
Ja.
Das war ja, mein Gedanke an der Sache. Deswegen, dass Transparenz natürlich eine gefährliche Sache ist, wenn man in einem Unrechtssystem lebt. Aber es ist eine hervorragende Sache, wenn der Staat sich ebenfalls für ausnahmslos jede Transaktion, die er tätigt, rechtfertigen muss, weil das jeder sehen kann.
Ja, wäre schön, aber so ist es ja nicht. Also der Staat benutzt ja keinen Bitcoin, sondern der Staat sagt einfach nur, diese Adressen sind geblacklistet. Wenn sie durch meine Waschmaschine durchgehen, dann sind sie wieder clean. Ja, der Fall von, ja. Ich glaube, Kino X oder Movie 4K, whatever. Also der Staat macht die tatsächliche Geldwäsche und sagt dann, jetzt sind die Coins wieder clean. Aber ja, ich meine, diese Vision, dass wenn wir Bitcoin fixes the world und die Staaten müssen dann auch Bitcoin benutzen und sich auf der Blockchain sozusagen gegenüber ihren Bürgern verantworten, ist eine tolle Idee. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich würde auch gar nicht wollen, dass es funktioniert, weil die Transparenz in meinen Augen eben den ökonomischen Nachteil bringt, dass die Coins durch ihre Transaktionshistorie voneinander unterschieden werden können. Das heißt, ich kann auf einen Output draufklicken und dann ne, im Block Explorer hüpfe ich, woher kam der, bis ich irgendwann an der Coinbase-Transaktion angekommen bin, wo der Output geschöpft wurde oder die Coins geschöpft wurden. Und ja.
Wenn du schon Coinbase ansprichst, Monero ist nicht mehr bei Coinbase gelistet. Ich glaube auch schon lange nicht mehr und überhaupt bei den meisten Börsen nicht. Das ist wahrscheinlich genau das, was die Monero-Enthusiasten als Vorteil und nicht als Nachteil sehen, ne?
Ja, wobei, also ich habe jetzt Coinbase im ursprünglichen Sinne des Wortes gesagt. Das heißt, die Transaktion, die ein Miner beim Schürfen des Blockes an sich selber schicken darf, wodurch neue Coins ins System kommen. Das nennt man auch Coinbase-Transaktion. Ach so, es gibt auch ein US-Unternehmen, was ein Exchange ist mit dem gleichen Namen. Daher haben die den Namen auch, aber genau. Und ja, wie du sagst, Monero wird nach so sukzessive von den ganzen Exchanges delistet. Jetzt im Februar 2024 war das zuletzt Binance, die Monero delistet haben. Jetzt vor ein paar Tagen hat Kraken Irland und Belgien angekündigt, dass sie Monero delisten werden im Juni. Und so wird das dominoartig, denke ich, fallen, dass irgendwann, ja, Ende des Jahres, wird es Monero auf keiner zentralisierten Exchange mehr zu kaufen geben, denke ich.
Machst du dir dann eher Gedanken darum, dass es schlechter oder dass es eher besser für Monero läuft? Soweit ich das mitgekriegt habe, ist sowieso der größte Anteil, der in Monero im Umlauf ist, nämlich läuft durch Atomic Swaps, also dass man quasi sowieso Bitcoin hat, weil die meisten Leute, die überhaupt im Krypto-Game dann sind, Bitcoin halten und ihre Bitcoin halt für Monero tauschen, um Monero als Privacy-Coin zu benutzen, um damit, ja, verdeckte Transaktionen zu machen, um sich Dinge zu kaufen. Ich habe erst vor nicht allzu langer Zeit auf Twitter gesehen, dass Shop in Bits zum Beispiel sind, das ist einer der in Europa größten Märkte, bei denen man Online-Sachen ausschließlich für Krypto kaufen kann, und dass die XMR, also die Monero-Transaktionen, Bitcoin outperformt haben. Im Darknet wird es, glaube ich, auch so laufen, dass die meisten Marktplätze für Drogen und was weiß ich was nicht noch, dass die inzwischen überhaupt gar kein Bitcoin mehr akzeptieren, sondern nur noch Monero. Aber wie gesagt, dass die Leute Monero nur als Cash-System nutzen, Bitcoin aber als Store of Value halten.
Ja, also ich sehe das natürlich nicht, ich finde es nicht gut, dass der Staat Unternehmen zwingt, bestimmte Assets nicht listen zu dürfen. Ich bin gegen staatliche Intervention in jeglicher Hinsicht und gegen den Staat generell.
Ja, da rennst du bei mir auf die Tür.
Aber ich sehe es jetzt nicht als, dass die damit Monero das Genick brechen. Also, und das finde ich auch das Schöne für Bitcoin-Maximalisten. Ja, viele von den Argumenten, die ihr für Bitcoin gehört und verstanden habt und internalisiert habt, genau diese Argumente gelten auch für Monero. Also, du kannst Monero nicht abschalten. Und genauso wie du Bitcoin nicht verbieten kannst, kannst du Monero nicht verbieten. Du kannst es den regulierten Entitäten verbieten. Aber Monero existiert im Cyberspace und der Cyberspace hat keine Grenzen. Wenn du dich damit mit dem Internet verbinden kannst, spielst du mit. Und ich denke, die ultimative On-Ramp, also ne, die Exchanges müssen Monero delisten, das nimmt eine On-Ramp von zum Beispiel Fiat in Monero weg. Es ist aber jetzt nicht so, dass man gar nicht mehr in Monero reinkommt, weil ultimativ kannst du immer deine Arbeit verkaufen für das Asset und das ist die dezentralste On-Ramp, die es gibt und die niemals unterbunden werden kann. Das ist die Agora, die hier im Cyberspace ja, sich zeigt.
Mhm. Lass uns vielleicht auf ein paar technische Aspekte kommen. Im Grunde genommen denke ich, diese Punkte bestehen unverändert und ich bin nicht unbedingt der Beste, um technische Aspekte zu besprechen. Du hattest bereits mal ein Gespräch, was online immer noch zu finden ist, von vor 3 Jahren über technische Aspekte zwischen Monero und einem Bitcoin-Maximalisten. Das war Patrick Lemke, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ein paar Punkte durchgehen. Also was ich schon gesagt hatte, war, Monero basiert genauso auf Proof of Work wie Bitcoin auch. Also das ist kein magischer Regenbogen wie Ethereum oder ein total zentralisiertes System. Soweit soll das kein Problem sein. Klär doch mal ein bisschen die Zuschauer auf, wie verhält sich das mit dem Unterschied zwischen CPU-Mining und ASIC-Mining, worauf sich Bitcoin spezialisiert hat.
Ja.
Beschreibst es mit Sicherheit besser als ich.
Genau, also wie du gerade richtig gesagt hast, Monero ist Proof of Work basiert. die Blockchain besteht aus einem UTXO-Modell. Das heißt, du hast immer so unspanned Transaction Outputs. Ich stelle mir das immer vor wie eine Münze, nur dass es halt keine standardisierten Münzen sind, sondern du kannst eine 0,12345 Münze haben. Und das ist auch völlig fein, aber das ist ein Output zum Beispiel. Und wenn du jetzt eine Transaktion machst, dann splittest du den zum Beispiel auf in ein Output für dich und ein Output für mich als Wechselgeld. Das kann man sich so vorstellen, wie ich schmelze das Gold ein und kreiere zwei Münzen, die kleiner sind. Das Schöne hier dran ist halt, dass ich dafür keinen Schmelzofen brauche und so weiter, sondern das passiert alles so einfach digital. Und Monero hat auch kein Unternehmen hinter sich, keine Foundation. Es ist ein fairly launched Proof of Work Coin. Das heißt, seit dem Genesis-Block gehen 100% der Mining Rewards an die Miner. Das ist der Weg, wie neue Coins geschöpft werden. Es gibt keine Developer-Tax, wie zum Beispiel bei Zcash, wo 20% des Block-Rewards oder der Coinbase an das Developer-Team gehen. In vielen Hinsichten ist Monero also ähnlich wie Bitcoin. Einer der Unterschiede ist, dass bereits im White Paper von Monero, ja, Monero hat ein eigenes White Paper, das sogenannte Crypto-Node White Paper, von auch einem anonymen oder pseudonymen Erfinder, der heißt allerdings nicht Satoshi Nakamoto, sondern Nicolas van Saberhagen. In diesem White Paper ist bereits beschrieben, dass Monero einen sogenannten Fair Proof of Work Algorithmus haben soll. Das heißt, jeder soll mit Consumer Hardware, also ich gehe in Saturn, kaufe mir einen PC, Monero minen können. Und dafür wurde bereits im frühen Monero, was 2014 gelauncht wurde, am 18. April, da ist nächste Woche 10-jähriges Geburtstagsjubiläum, wurde da festgehalten, okay, wir machen unseren Proof-of-Work-Algorithmus so, dass er eben nicht von spezialisierter Hardware besonders effizient gelöst werden kann, weil das ist ja genau das, was ein ASIC ist, ja, ein Application Integrated Specific Circuit oder so heißt es, glaube ich. Das heißt, ich baue extra eine Platine, die nur eine Sache besonders gut kann, und im Falle von Bitcoin ist es eben SHA-256 Hashen. Und Monero ist einen anderen Weg gegangen, hat eben gesagt, ne, Problematik bei ASIC, gerade jetzt in den Early Days von Bitcoin, ist halt, nur wenig Unternehmen können das herstellen, haben die das Knowledge, um so hochspezialisierte Platinen zu bauen. Das führt zu einer Zentralisierung in der Hardware für das Mining, und das will man vermeiden. Man möchte, wie gesagt, es so hinkriegen, dass jeder mit Consumer Hardware das minen kann.
Das, was mich bei diesem Thema wahnsinnig macht, ist, ich höre den Monero-Enthusiasten zu, die das so beschreiben wie du, und ich höre den Bitcoin-Maxis zu, und beide geben das für sich, für ihren Punkt als Vorteil aus. So, deswegen stecke ich nie so ganz drin, was ich glauben soll. Ja, als du dich auf Twitter auch im Gespräch mit dem Blocktrainer befunden hast, dann hat er genau das, was du jetzt gerade mit dem CPU-Mining als Vorteil ausgibst für Monero, hat er es als Nachteil ausgelegt. Und dann bin ich irgendwann technisch am Ende, wo ich mir sage, ich weiß nicht mehr, welches Bild ich mir da daraus machen soll. Also ich sehe auf jeden Fall nicht ein, dass das eine wird das andere zu 100% immer überwiegen.
Ja, also ich sehe es auch so zweigeteilt. Auf der einen Seite sind ASICs halt schlecht, weil du musst zu Bitmain gehen oder irgendeinem ASIC-Hersteller und dann sagen, hey, gib mir doch mal bitte einen tollen ASIC. Und dann sagen die, oh ja, hier haben wir gerade noch einen Schrank, der ist zwar schon seit 9 Monaten im Betrieb und hat da fleißig für uns gearbeitet, aber den kannst du jetzt haben. Und ne, das ist schlecht. Auf der anderen Seite ist, hey, du kaufst dir ein ASIC oder eine ASIC-Farm für keine Ahnung wie viel. Das sind Sunk-Cost. Du hast die da reingesetzt und du kannst mit diesen ASICs nichts anderes machen, außer Bitcoin minen. Und deswegen kann man auch argumentieren, es gibt einen ökonomischen Anreiz, dass du dem Bitcoin-Netzwerk wohlgesonnen bist. Weil warum solltest du ein Netzwerk kaputt machen und dir dann deine ganze Server-Farm oder Mining-Farm nutzlos machen damit? Wohingegen bei so einem CPU-friendly Proof-of-Work-Algorithmus wie bei Monero könnte ja jetzt Google einfach entscheiden, hey, guck mal hier, wir haben noch so ein Datacenter rumstehen, das lassen wir jetzt einfach mal Monero meinen und machen wir dann eine 51%-Attacke und dann ziehen wir wieder weiter und hosten da unsere, keine Ahnung, Google Meets oder so weiter drauf. Also das, ne, das ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite hast du nicht das Problem, dass du zu einem Hersteller gehen musst. Auf der anderen Seite hast du eventuell das Problem, dass jemand dich angreifen könnte. Aber ich meine, es ist doch so naheliegend. Also wenn selbst wir da drauf kommen, dann muss doch irgendjemand bei der NSA da auch drauf gekommen sein. Und ich frage mich, warum machen die das nicht? Also Monero ist denen doch offensichtlich ein Dorn im Auge. Wenn das so toll wäre, warum machen sie es dann nicht einfach?
Ja, soweit ich bin ganz bei dir. Ich hoffe, die Zuschauer haben genau das. Also ich hätte es schwammiger formuliert, aber das war auch in ungefähr das die Argumentation, die ich permanent lese. Und was ich meine, was Bitcoin-Maximalisten jetzt dazu antworten, ist, die Marktkapitalisierung von Monero macht das Ganze noch nicht ertragreich genug. Ich habe mir das eben noch mal angeguckt. Bitcoin hat im Augenblick eine Marktkapitalisierung von 1,29 Billionen Euro und XMR hat im Augenblick eine Marktkapitalisierung von 2,29 Milliarden Euro. Und das bedeutet im Endeffekt, dass es gibt Unternehmen, die größer sind als 2,29 Milliarden Euro. Das viele. Das ist einfach im Augenblick noch nicht interessant genug. Und das wird erst dann interessant, wenn Monero eine Marktkapitalisierung erreicht hat, die ja zumindest mittelgroße Volkswirtschaften überschreitet. Das ist, glaube ich, die Argumentation, die Bitcoin-Maximalisten dafür anbringen, warum das noch nicht geschehen ist.
Auf der anderen Seite, wenn die Marktkapitalisierung höher ist, dann haben die Miner ja auch einen höheren Anreiz, zu schürfen. Das heißt, wahrscheinlich wird dann die Hashrate auch höher sein. Das heißt, ein Angreifer müsste auch eine höhere Hashrate aufbringen, um anzugreifen. Und also ich meine, warum sollte man warten und Monero weiter größer werden lassen? Das sollte man so früh wie möglich eliminieren und einfach dafür zu sorgen, dass die Leute dem Netzwerk nicht mehr vertrauen können, weil es auf einmal ein Chain Reorg von 100 Blöcken gibt oder so. Das heißt, du benutzt das Monero-Netzwerk, ja, ich schicke dir deine Transaktion, geh mit dem Kaffee aus dem Laden und dann auf einmal werden 100 Blöcke zurückgerollt und 100 andere Blöcke kommen rein. Ja, das ist ja sozusagen das, was eine 51%-Attack ist. Der Angreifer meint in seinem stillen Kämmerchen die neue Historie der Blockchain, um dann zu sagen, hey, guck mal, liebes Netzwerk, ich habe hier eine viel schwerere Chain, wo viel mehr Proof of Work dran ist. Dann sagt das Netzwerk, ah ja, Konsensregeln sind, die schwerste Chain ist die wahre Geschichte. Ich switch jetzt um auf die Chain des Angreifers. Und dann wären alle Transaktionen, die eben in dem Zeitfenster passiert sind, lass es 100 Blöcke sein, die wären dann ungeschehen oder halt nur die Geschichte des Angreifers zählt. Und ja, keine Ahnung. Also ich glaube oder ich frage mich halt, warum sehen wir solche Attacken nicht, wenn das doch einfach ist. Und ich tue mir irgendwie schwer damit, dass man so sagt, ja, die interessiert das aktuell noch nicht, weil die ganzen Darknet-Markets switchen langsam auf Monero um und wenn sie sich da nicht bald was überlegen, dann ja. Und außerdem auch das Profit-Incentive, ja. Ich meine, wenn die NSA zum Beispiel jetzt Probleme hat, Zahlungen zu verfolgen und so weiter und sie merken, ah, okay, Monero ist ein Problem, dann ja, dann nehmen die halt mal ihr Funding da vom, keine Ahnung, wo sie ihr Funding herbekommen. Ja, die haben ja genug Geld, die können sie ja einfach drucken. Also das wäre ja dann auch egal, wenn da 10 Milliarden flöten gehen, wäre jetzt nicht das erste Mal. Und genau. Also ich sehe den Angriffsvektor auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch das Schöne bei der Monero-Community. Man kann sich kritisch über solche Fragen unterhalten. Nichtsdestotrotz müssen wir auf die Geschichte schauen und es ist eben so, dass sowas noch nicht passiert ist und da frage ich mich halt, warum.
Ja, habe ich noch ein Argument? Ich meine, ich denke, das ist das wichtigste Argument, das ist das, was ich permanent höre und wenn ich ein weiteres Argument dazu bringen muss, dann komme ich wieder in technische Details. Du hast ja auch schon besprochen, wir müssen dabei wieder Dinge langsam für mich angehen, wo ich keinen so hohen technischen Background habe. Deswegen lass es uns Schritt für Schritt machen. Das eine ist, Bitcoin hat eine feste Grenze von 21 Millionen und Monero hat die nicht. Ist das relevant? Ist das ein Problem?
Ja, also für mich nicht. Ich finde es super. Für vielleicht manchen dogmatischen Bitcoin-Maximalisten mag das schlimm sein, weil man lernt ja Bitcoin, das härteste Geld. Der Roman ist ja auch so einer, der das immer wieder in den Raum wirft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich spielt das ja im Prinzip keine Rolle, was die Geldmenge ist. Was für mich eine Rolle spielt, ist, dass es keine von Menschen geführte Institution gibt, die von einem Tag auf den anderen entscheiden kann, wir verdoppeln das jetzt mal oder wir verändern die Geldmenge. Für mich ist wichtig, dass es im Code festgeschrieben ist und dass es nicht geändert werden kann. Und das ist bei Monero genauso wie bei Bitcoin. Also hier sehe ich keinen Vorteil. Und auch ökonomisch, wenn man sich das mal anschaut, zu was das führt, Monero hat eine sogenannte statische Tail Emission. Das heißt, bei jedem Block, die Tail Emission gibt's schon, ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren oder so aktiviert worden. Mit jedem Block kommen 0,6 Monero neu ins System dazu. Und das für alle Ewigkeit. Deswegen, um das jetzt zu überspitzt zu sagen, ist die Geldmenge in Monero unendlich. Aber
nur linear, ne?
De facto ist sie nicht unendlich, weil wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe einen Stock von 20 Millionen Coins, aktuell bei Monero sind es, glaube ich, so 18 Millionen Monero, die im Umlauf sind, aber angenommen, ich habe 20 Millionen Coins und 0,6 kommen dazu, dann ist das ein bestimmter Prozentsatz von 20 Millionen. Die kommen dazu und die Jahre gehen ins Land, jetzt habe ich auf einmal einen Stock von 30 Millionen und es kommen immer noch 0,6 dazu. Mit anderen Worten, die Rate der Inflation nimmt stetig ab, und trendet asymptotisch gegen Null. Das heißt, sie wird nie Null erreichen, aber sie nähert sich Null an. Das ist das eine. Das zweite, was dazu kommt, ist, wenn du jetzt annimmst, was eine realistische Annahme ist, dass ein bestimmter Prozentsatz von Coins jedes Jahr verloren gehen dadurch, dass Menschen riskant irgendwelche Boating-Trips machen oder versterben und sich nicht um die Nachfolge kümmern. Also sagen wir, 1% der Coins gehen jedes Jahr verloren. Dann kommen wir irgendwann zu einem Equilibrium, wo die Inflationsrate und die Rate der Coins, die verloren gehen, sich genau ausgleichen. Und deswegen, und ich finde, das ist so eine krasse Erkenntnis, wenn man die hat. Und deswegen hat Monero de facto eine limitierte Geldmenge von ungefähr 30 Millionen, wenn man sich das mal ausrechnet. Da gibt es einen sehr schönen Stack-Exchange-Artikel von Monero dazu, der das erklärt. Und nochmal, mir ist es egal, wie viel Geld im Umlauf ist. Wichtig ist für mich, dass es keine staatliche oder sonstige Institution gibt, die die Geldmenge willkürlich verändern kann. Ja.
Präzise auf den Punkt gebracht. Ich habe mir versucht, dieses Thema im Vorfeld anzusehen und dann bin ich über 1-2-stündige Videos gekommen und hatte keine Enderkenntnis, aber bin ich soweit dabei. Nächstes Thema, Block Size.
Noch ganz kurz zu der Tail Emission. Das spielt nämlich jetzt auch in die Block Size mit rein. Okay. Ich habe vorhin gesagt, dass Monero in vielen Hinsichten sehr ähnlich ist zu Bitcoin. Ne? Proof of Work, Fairly Launch, kein Unternehmen und so weiter. An anderen Punkten macht Monero aber Innovation, die bei vielen anderen Krypto-Projekten nicht passiert. Und deswegen störe ich mich auch immer dran, wenn die Maxis sagen, Bitcoin oder Monero wäre ein Shitcoin, weil ich finde, das vermischt so ein bisschen die Kategorien. Auf der einen Seite gibt es die Projekte, wo man Copy-Paste, ne, ich mache aus Bitcoin Dogecoin oder Litecoin oder was auch immer, Copy-Paste und startet die Chain, da ist keine Innovation da. Und auf der anderen Seite gibt es Monero, wo ein extra Whitepaper geschrieben wurde, wo extra Cryptographer angeheuert werden, um sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, die Sachen, die für Bitcoin vorgeschlagen wurden, selber implementiert haben. Und deswegen, da geht tatsächlich Brainpower rein und das ist super wichtig. Und deswegen ist Monero auch kein Shitcoin. Und bei der Tail Emission ist es eben so, die Block Size von Monero ist dynamisch. Das heißt, wenn es mehr Transaktionen im Netzwerk gibt, dann dürfen die Blöcke wachsen. Und dafür gibt es einen Mechanismus, der ist ein bisschen komplexer. Ich versuche das hier mal vereinfacht darzustellen. Der Miner darf den Block nur eine bestimmte Größe machen. Und diese Größe richtet sich nach dem Median der letzten 100 gemeinten Blöcke. Und dann gibt es noch einen Long-Term-Median. Ich kann das auch nicht so ganz ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich kann es erklären, aber wie das jetzt en Detail gelöst ist, weiß ich nicht so genau. Anyway, das heißt, der Miner hat einen Freibetrag. Der Block darf, ich erfinde was, 400 Kilobyte groß sein. Wenn der Miner den Block größer machen will, dann darf er das auch, aber er muss dafür eine Penalty bezahlen. Und wie bezahlt er die Penalty? Er muss in der Coinbase-Transaktion, die Transaktion, die er sich selber zuschreiben darf, wo neue Monero ins System kommen, muss er Coins burnen. Das heißt, anstatt 0,6 Monero schreibt er sich jetzt nur noch 0,5 Monero zu. Das können alle Teilnehmer im Netzwerk validieren, weil der Betrag der Coinbase-Transaktion nicht verschleiert ist. Und dann ist der Konsens halt, ja, wenn du 0,1 Monero verbrennst, dann darfst du den Block 420 Kilobyte groß werden lassen. Und das heißt, die Tail Emission spielt mit der Block Size, sind eng miteinander verwoben und der Miner darf über eine Penalty eben den Block größer machen. Jetzt ist die Frage, warum sollte der Miner das tun? Wenn er 0,6 Monero verdienen kann, warum sollte er nur 0,5 nehmen? Und die Antwort ist, weil Transaktionen von Teilnehmern im Netzwerk den Miner subsidizen können. Das heißt, ich bezahle bei meiner Transaktion ein bisschen mehr, ja, für die Gebühr. Dadurch kompensiere ich den Miner dafür, dass er 0,1 Monero sich jetzt vom Mund absparen muss. Und der Miner inkludiert meine Transaktion in den Block. Der Block wächst auf 420 Kilobyte und über die mittel- bis langfristige Sicht hin steigt eben der Median. Was heißt, dass die Blöcke dynamisch größer und auch wieder dynamisch kleiner werden können. Und das finde ich auch im Gegensatz zu Bitcoin eine super elegante Lösung, wie man eben die Block-Size nach Marktnachfrage regeln kann. Und bei Bitcoin ist es ja auch so, ne, die zum Beispiel hier ursprünglich, ne, Satoshi Nakamoto führt das 1 Megabyte Block-Size-Limit ein. Keine Ahnung, in welchem Jahr das war, aber der technische Stand zu dem Jahr war halt, keine Ahnung, so, dass 100 Gigabyte Speicherplatz haben dich 100 Euro gekostet. Alles erfundenes Beispiel. Ja. Dann geht der technische Fortschritt weiter und jetzt kosten 100 Gigabyte Speicherplatz halt, keine Ahnung, nur noch 20 Euro oder vielleicht noch weniger. Und deswegen finde ich, dass Monero das eleganter löst, dass über die Zeit hinweg, ja, müssen wir mehr Sachen auf der Blockchain speichern, aber der Speicherplatz wird auch günstiger. Und bei Bitcoin haben wir so einen Wettmarkt, ja, wo ich die ganze Zeit andere Leute überbieten muss und der Blockspace einfach endlich limitiert ist. Und das führt dazu natürlich, dass je mehr Leute dran teilnehmen, je mehr Leute wollen ihre Transaktion im Block haben, müssen sie sich gegenseitig überbieten, die Transaktionen werden teurer. Bitte, ja. Wenn du einen Punkt dazu hast, dann...
Nein, nicht direkt dagegen, sondern in meinem Kopf ist erstmal dieses Gegenargument zu der auf 1 Megabyte limitierte Block-Size-Größe. Davon gibt es eine ganze Menge Gegner. Und dieses Block-Size-Wars-Thema ist meiner Meinung nach schon lange durch. Denn das Thema, was die Bitcoin-Maximalisten meistens anführen, ist, es gab ja Abspaltungen davon. Es gab einmal dieses Bitcoin Cash und einmal Bitcoin Satoshi Vision. Und es gibt immer noch brennende Befürworter dafür. Sell the Agorist, so ein Typ, von dem ich permanent Memes klaue, kennst du bestimmt auch. Der ist immer noch ein glühender Anhänger von Bitcoin Cash und will auch 2024 immer noch jedem erzählen, dass wir bitte auf dem Basic Layer die Block-Size-Größe erhöhen, weil man anderweitig nicht mehr Transaktionen auf der Blockchain speichern kann. Die Bitcoin-Maximalisten, gerade der Blocktrainer wiederum, die sind so härteste Gegner davon und erzählen, wenn du die Block-Size-Größe einfach größer machst, dann kommt einfach nur mehr Bullshit-Transaktionen. Und es bringt im Endeffekt überhaupt nichts und wir sprechen nur über ein Hinauszögern auf die Second-Layer-Lösung. Aber dazu können wir gerne gleich noch kommen. Ich finde das auch durchaus einen relevanten Punkt zu sagen, weil bei Monero mach's dynamisch. Also du sagst gerade, es ist eine elegante Form der Lösung. Ich verstehe aber ebenfalls auch das Argument der Bitcoin-Maximalisten, die hingehen und sagen, eine Änderung von Block-Size-Größe bringt überhaupt gar nichts. Es kommen einfach nur zusätzliche Transaktionen raus. Wir sprechen aber immer darüber, dass wir in der Zukunft Second-Layer-Lösungen machen sollen, wie das Lightning-Netzwerk. Und soweit ich mich erinnern kann, hast du auch nicht unbedingt dagegen argumentiert oder auch gesagt, ja, dass Second-Layer-Lösungen langfristig unumgänglich sind, ist überhaupt kein, ist kaum diskussionswürdig, ne?
Ja, wobei ich bei Bitcoin halt mich schon ein bisschen dran störe, weil das Lightning-Netzwerk ist ja letztendlich ein spieltheoretisches Konstrukt. Das heißt, ich mache einen Channel zu dir auf und letztendlich sind wir jetzt in einem Spiel drin, wo wir versuchen, ehrlich zueinander zu sein, aber wenn der eine versucht, den anderen zu bescheißen, dann kann ich eben auf der Blockchain bei einer Transaktion settlen und durch die, wie das Protokoll konstruiert ist, wird dann halt der letzte valide Stand gebroadcastet und du kannst mich nicht bescheißen, solange ich online bin. Das ist nur so lange ein glaubwürdiger Threat, also eine glaubwürdige Drohung, wie der Channel-Betrag auch tatsächlich in einer On-Chain-Transaktion gesettelt werden kann. Wenn ich mit dir einen Channel über 100 Euro habe und jetzt steigen die Transaktionskosten immer weiter und es kostet mich 100 Euro, meinen Channel zu schließen, dann ist das keine glaubwürdige Drohung mehr. Und ich frage mich, weil, ne, ich bin jetzt auch nicht der Hellste, aber ich stelle mir halt vor, ja, der Blockspace, das ist endlich. Die Nachfrage der Menschen ist potenziell unendlich. Das heißt, irgendwas muss weichen. Das Einzige, was weichen kann, sind die Transaktionsgebühren. Und ne, dann kann man halt nur 3.000 Transaktionen in den Block reinmachen. Und wenn jetzt die ganzen BlackRocks und MicroStrategies und so weiter die Bitcoin-Blockchain für sich entdecken, ja, dann werden die halt die oberen, die Top 3000 sein sozusagen. Und der ganze Rest, ja, die unbanked, die Leute in Afrika, die können die Chain gar nicht mehr benutzen, sondern die müssen dann nur noch im Lightning-Netzwerk sein. Und für mich ist das ist nicht das Bitcoin, was mich so enthusiastisch gemacht hat, ja, weil dann sind wir ganz schnell wieder in dem System, oh ja, so eine Lightning-Node betreiben ist ja jetzt auch nicht einfach und die ganze Zeit online sein, muss man auch erstmal hinkriegen. Dann lasse ich das lieber bei meinem Custodian und der wird das schon für mich richten. Ja, nice. Dann sind wir genau da, wo wir mit PayPal 2008 auch waren. Du hast dein Geld halt bei irgendeinem Custodian und musst darauf hoffen, dass er dir das auszahlt, wenn du willst, dass er kein Fractional Reserve Banking betreibt und so weiter und so fort. Also für mich ist das Fundament, ich will meine eigene Bank sein und ich will möglichst reasonably mit anderen Leuten interagieren können und wenn die Transaktionskosten so hoch werden, dass man sich das nicht mehr als Normalsterblicher leisten kann, dann verstehe ich auch nicht, wie Lightning darauf funktionieren soll, weil eben, wie gesagt, ich brauche diese glaubhafte Drohung, dass ich den Channel schließe, wenn du versuchst, mich zu bescheißen.
Mhm. Ist dieses Problem grundsätzlich bei Monero mehr ausgeschlossen? Gibt's das bei Monero prinzipiell gar nicht? Weil, wie gesagt, auch Monero muss, wenn es wesentlich mehr benutzt wird, irgendwann auf Second Layer ausweichen.
Ja, also das Problem ist nicht so stark bei Monero, eben weil die Blöcke dynamisch skalieren können. Das heißt, der Trade-off, den wir machen, ist sozusagen, wir opfern Speicherplatz anstatt, wir müssen dann halt mehr Transaktionen speichern. Und dann kann man vielleicht nicht mehr auf einem Raspberry Pi von 2015 seine Full Node betreiben, sondern dann braucht man vielleicht ein bisschen was Kräftigeres. Aber der Vorteil ist eben, dass wir tatsächlich die Base Layer benutzen können, was ja unangefochten, ich denke auch bei vielen Bitcoin-Maxis, der Anfang von allem war, warum wir überhaupt so enthusiastisch dieser Technologie gegenüberstehen.
Absolut, ja, widerspreche ich auch gar nicht. Mein Gedankengang bezieht sich nur auf die Frage, wie lange? Wie lange geht das? Und ich hatte auch bei Bitcoin jetzt ehrlich gesagt ich bin bei dir, was dieses ganze, du wirst dann nur noch auf einer Custodial basieren, du wirst niemals eine echte On-Chain-Transaktion machen. Vielleicht ist das für viele Leute auch gar nicht unbedingt nötig. Also wenn das Prinzip an sich funktioniert und es bleibt dezentral, stört mich dann wirklich, dass ich in meinem Leben nie eine On-Chain-Transaktion tätige, sondern nur mich im Lightning-Netzwerk bewege. Ich meine, ja klar, ist Zukunftsmusik, aber genau damit beschäftigt man sich ja. Ne? Das versucht man ja in der Zukunft auszurechnen.
Ja, also noch zu deinem anderen Punkt, ob Monero auch eine Second Layer adaptieren kann. Das Problem bei Monero ist, dass es keine Scripting Language auf der Blockchain gibt. Bei Bitcoin haben wir eben diese OP Return Codes, wo ich zum Beispiel einen sogenannten Hash Timelock Contract erstellen kann, wo ich im Prinzip sage, hey, entweder die Transaktion darf erst ausgegeben werden, wenn eine bestimmte Blockhöhe erreicht wurde oder wenn der Sender ein Secret präsentieren kann und man kann dieses Secret eben kryptografisch verifizieren. Unter diesen zwei Bedingungen darf man das ausgeben. Und das ist zum Beispiel eine der Technologien, mit der Lightning Channel konstruiert werden können. Das gibt's bei Monero gar nicht. Und deswegen ist es schwieriger, ein Payment-Channel-Network zu etablieren. Was eventuell einfacher ist, sind einfach nur Payment-Channels zu etablieren. Also das sind ja auch nochmal zwei Konzepte. Ne? Das eine ist, ich gehe jeden Tag bei Starbucks vorbei und hole mir meinen Frappuccino Venti oder so. Und das andere ist, dann zahle ich da sozusagen 100 Euro ein in den Channel und jedes Mal, wenn ich mir dann mein Venti hole, dann gebe ich halt, keine Ahnung, wie viel sind es mittlerweile, 7,50 Euro oder so an Starbucks. Und dann kann ich das halt 10-mal machen mit einer Transaktion on-chain. Das andere ist ja, dass wir ganz viele von diesen Channels haben und routen können über die verschiedenen Channel eben. Und so kann ich auch dich bezahlen über meinen Channel zu Starbucks und deinem Channel zu Starbucks. Also ne, das ist so das Prinzip. Und ich denke, dass es nur diese Channels gibt, wo man halt wiederholende Transaktionen off-chain machen kann und dann einmal final on-chain settled. Das ist, denke ich, möglich bei Monero. Dass es so ein Netzwerk gibt, wo man dann Transaktionen routen kann, ist schwierig, weil bei Monero sind alle Beträge verschleiert. Das heißt, überhaupt zu ermitteln, wie viel Liquidität in einem Channel drin ist, also wie soll das funktionieren? Das sind so die Hürden, die Monero da hat.
Okay. Zwei Punkte möchte ich noch, habe ich mir noch aufgeschrieben, die mich noch im Allgemeinen interessieren, bei dem ich auch ein bisschen Fachexpertise brauche. Das eine ist, was Bitcoiner ebenfalls noch anmerken, ist, Privacy von Bitcoin ist durchaus möglich, nur umständlicher als bei Monero. Man kann auch Bitcoin anonym kaufen durch einen sogenannten Coinjoin. Ja, immer wenn ich dieses Argumente von Bitcoin-Maximalisten höre, dann ist mein Gegenargument halt die Userfreundlichkeit. So, Monero macht mir das Ganze ziemlich einfach. Ne? Ich kaufe Monero über Kraken oder so. Und sobald ich es auf mein Software-Wallet transferiert habe, habe ich diese Mixer-Funktion. Bei Bitcoin muss ich da aufpassen und habe 2-3 extra Schritte. Oder sehe ich da was nicht? Oder gibt es dazu noch mehr zu sagen?
Ich würde das Problem sogar noch weiter anspitzen. Es ist ja nicht nur so, dass du dir beim Kauf Gedanken machen musst, sondern immer, wenn du die Blockchain benutzen willst, musst du dir immer darüber bewusst sein, welchen Output, also nochmal, welche Coin gebe ich jetzt gerade aus und wo kommt diese Coin her? Welche Coins vermische ich gerade miteinander? Ja, ich habe 50 Cent von meinem Drogendealer und 50 Cent von als Bäckerrückgeld und jetzt kombiniere ich die zusammen und kaufe mir für 1 Euro, keine Ahnung, irgendwas. Dann habe ich diese beiden Outputs vermischt. Jeder auf der Blockchain sieht, ah ja klar, das ist die gleiche Person, konsolidiert die Outputs. Und das heißt, auch retroaktiv kann man sich selber richtig hart ins Bein schießen, wenn du, ne, kleiner Teenager bestellt irgendwas im Darknet, hat die Bitcoin dann noch rumliegen, vergisst sie mehr oder weniger. 10 Jahre später entdeckt er sie wieder und vermischt sie mit seiner normalen Bitcoin-Wallet. Und auf einmal hat er seinen ganzen Stash getaintet und ja, sich selber ins Bein geschossen, weil die Chainalysis-Firmen, das muss man sich so vorstellen, die haben eine Datenbank, wo alle Outputs, die Unspent-Outputs auf der Bitcoin-Blockchain klassifiziert werden und die versuchen halt zu raten, zu welchem Prozentsatz sich das jetzt um eine verbotene Transaktion handelt. Und die vergessen das nicht. Ja, also die haben die Transaktionen, die vor 10 Jahren passiert sind, genauso drin wie die Transaktionen, die heute passieren. Und ich finde, dieses Output-Management, das ist das Keyword hier eigentlich, ist extrem schwierig bei Bitcoin. Und selbst wenn du der technisch versierteste bist und der krasseste Cypherpunk, kannst du immer noch einen Fehler machen, einfach weil du es vergessen hast, ja, du musst alle Outputs eigentlich labeln in deiner Wallet. Ah, das habe ich vom Panzer bekommen, das hier war Rausgeld oder so. Und du musst die mehr oder weniger streng getrennt halten, um deine Privatsphäre zu behalten. Und dieser ganze Aspekt geht bei Monero, übernimmt das Protokoll für dich. Und ja, also das ist, ich finde es auch von der Usability her extrem schwierig, abgesehen von dem Know-how, was man braucht, um sich bei einem Coin-Joint teilnehmen zu können und so weiter, einfach das tägliche Benutzen ist ein Riesen-Pain, wo ich auch ganz ehrlich sage, das ist mir einfach zu viel Arbeit, ich will mir da keine Gedanken drüber machen. Und ich meine, beim Euro, ja, bei Fiat-Geld oder beim Münzgeld war es ja auch so, das ist egal, wo die Goldmünze herkommt, Hauptsache, du hast die Goldmünze, die hat ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Güte, die ist gut, ja, und ob die früher mal für ein Lösegeld benutzt wurde oder um Waffen zu kaufen, das kann mir doch egal sein. Solange ich diese Münze auf gerechtem Wege erworben habe und das mein Eigentumstitel ist, ist mir doch egal, was diese Geschichte ist. Aber wir leben leider in einer technischen Welt, wo man diese Überwachung ganz easy automatisieren kann und man kann halt alles beobachten, weil alles zentral auf der Blockchain passiert, was beim Münzgeld zum Beispiel nicht geht. Ja, da kann ich dir sowas in die Tasche stecken und das sieht keiner, das ist okay. Und es steht dann auch nicht auf dem Schein drauf, das ist ja illegale Transaktion oder so. Das ist eine andere Kategorie. Und ich finde, das darf man nicht einfach so unterschätzen und sagen, oh ja, Blockchain hier, alles verifizierbar, wird schon okay sein. Für mich ist diese Problematik der Fungibilität, dass es mir nicht egal sein kann, wo eine Münze gerade herkommt, ist riesig. Und ich glaube, wir werden über die nächsten Jahre, du hattest vorhin gesagt, der Block Size War hat sich entschieden. Und ich habe mir da so ein bisschen gedacht, weiß nicht. Ja, also wir reden ja hier über Open Source Technologie, über Geld. Das sind Sachen, die sich über Jahrzehnte wahrscheinlich etablieren. Und nur weil da einer mal die Nase vorne hat, würde ich da noch nicht, ja, den Tag vor dem Abend loben.
Ja, ich meine, also entschieden meinte ich jetzt insofern, dass Bitcoin Cash und Bitcoin Satoshi Vision halt ziemlich untergegangen sind und ich kenne fast niemanden, der die tatsächlich benutzt, während Bitcoin und Bitcoin Lightning halt viel benutzt wird. Das war mein Gedanke von wegen entschieden. Ob das endgültig ist, ja, bin ich beide gleich mal dahingestellt, aber soweit ich sehe, von der Benutzung her hat zumindest das ursprüngliche Bitcoin jetzt einen sehr, sehr starken Vorteil.
Ja. Ich denke, es geht so lange gut, bis es halt nicht mehr gut geht und dann hast du praktisch einen Reality-Check. Ja, das heißt, du kannst so lange Bitcoin benutzen und deine Outputs fröhlich mischen, bis halt bei dir das SDK vor der Haustür steht und dann kommt halt der Reality-Check. Ja, und dann musst du dich verantworten dafür und dann, wenn das mehreren Leuten passiert, dann ja lernen andere aus deren Fehler und denken sich so, was haben die falsch gemacht? Und das ist ja auch genau der Grund, warum Darknet-Markets zu Monero switchen, weil halt etliche Darknet-Markets sich selber dadurch gestellt haben, dass sie Bitcoin benutzt haben, dass sie nicht vorsichtig waren mit ihrem Output-Management und sich nachträglich de-anonymisiert haben. Und genau.
Wenn ich an Darknet-Märkte denke und so weiter, wir sprechen von Drogen. Leute, die Drogen konsumieren und dann gleichzeitig irgendwelche Transaktionen mit online tätigen, da ist das größte Problem der User selbst, der unter Drogeneinfluss irgendwelche Transaktionen tätigt und da wahrscheinlich Scheiße baut. Und das muss man so schnell wie es möglich ist unterbinden. Wie schnell baut da jemand Scheiße? Da kann ich mir vorstellen, dass das eines der Sachen sind, was sie eben früh unterbinden sollen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da Darknet-Märkte eben auch keine Lust drauf haben, jede einzelne Transaktion, die vorher in irgendeiner Art und Weise getätigt ist, nochmal zu gucken, dass man die auf eine Art und Weise anonymisiert, wenn Monero einen eben diese ganze Arbeit abnimmt. Nichtsdestotrotz denkst du, das wird auf ganz lange Sicht etwas sein, was Bitcoin und Bitcoin Lightning überhaupt gar nicht löst und wofür es Monero immer brauchen wird? Oder denkst du, das Ganze gleicht sich auf eine gewisse Art und Weise aus, sagen wir, weil Zentralbanken und der Euro und so weiter stirbt und das Bitcoin-Netzwerk auf eine Art und Weise so sicher wird, dass es die, dass es Monero parallel nicht mehr braucht? Oder was ist dein Bauchgefühl oder wie würdest du es begründen?
Mein Bauchgefühl ist, dass wir über die nächsten Jahrzehnte einen epischen Kampf zwischen Technologien sehen dürfen und uns da auch schon
mitten, jetzt schon teilweise.
Genau, wir befinden uns mittendrin und wir haben jetzt gerade, wir sind über den Horizont, wo die Staaten wissen, was Bitcoin ist, wissen, dass es anstößig ist, dass es ihnen das Geldmonopol unter den Füßen wegzieht. Und ich meine, da erzähle ich dir ja nichts Neues. Das Geldmonopol ist einer der Grundpfeiler der staatlichen Macht. Wenn wir nicht beliebig Geld drucken können, dann geht viel.
Wie sagt Maurice Höfgen, dann können wir uns die Kriege nicht mehr leisten.
Genau. Ja. Und jetzt kommt ja jetzt langsam dazu, so dieses 1984 und Steroids, dass man eben nicht nur das Geldmonopol hat, sondern auch alle Zahlungsflüsse sehen, überwachen und stoppen kann. Ja, wenn ich dann sehe, macht irgendeinen Content, den mag ich nicht, da rufe ich mal bei Visa und Mastercard an, die sollen ihnen die Kreditkarten schließen und dann rufe ich bei der Bank an, die frieren das Bankkonto ein. Das ist ja eine krasse Dystopie. Und bei Bitcoin habe ich das Gefühl, es wird langsam so ein bisschen unterwandert von der traditionellen Finanz, ja, von eben zum Beispiel BlackRock, die auf einmal sagen, oh, doch ein ganz tolles Asset. Natürlich müssen wir compliant sein und natürlich müssen wir diesen wilden Westen hier mal Einhalt gebieten und da ein paar Regularien schaffen. Und das heißt dann halt, dass du kannst Bitcoin benutzen, aber wir würden gerne wissen, wie du heißt, wo du wohnst, wie alt du bist, wofür du das Geld bekommen hast, wo du das Geld als nächstes hingeschickt hast und so weiter und so fort. Und wenn du dir die Hose ausziehst, dann darfst du natürlich machen, ja, nicht was du willst, aber dann darfst du das System mitbenutzen. Und ich denke, dass wir in Bitcoin einen Split sehen werden. Die eine Richtung wird eben dieses traditionelle Finanzwesen sein, was sich dann compliant verhält, von Staaten reguliert ist und nach guter Manier natürlich auch für neue Compliance Lobby betreibt, dass man die Wettbewerber aus dem Markt halten kann und so weiter. Und auf der anderen Seite, und wenn du das benutzen willst, dann musst du dich komplett KYC'en, du wirst es nicht für anstößige oder staatskritische Sachen nutzen dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir eben so den Untergrund, wo, wenn du KYC Bitcoin hast, das ist eher schlecht. Da wollen wir eigentlich, dass alle Bitcoin non-KYC sind, dass man zwar die Transaktion auf der Blockchain sehen kann, aber man kann keine Schlüsse über die Identitäten der Sender oder Empfänger treffen. Und es wird extrem schwierig sein, von dem einen System zum anderen System zu wechseln. Und immer wenn du das machst, ja, wenn du Tainted Bitcoin zu einem zentralisierten Exchange schickst, dann werden eben deine Coins eingefroren. Und andersrum, wenn du von einem zentralisierten Exchange auf deine eigene Wallet und dann ins in den Untergrund schickst, dann wirst du auch Probleme bekommen. Und das ist halt, ich frage mich, wie ein Finanzsystem funktionieren soll, wo ich mich eigentlich bei jeder Transaktion fragen muss, ist das jetzt eine gute Bitcoin, die ich bekommen habe? Kann ich die auf meine Exchange einzahlen? Oder ist das eine schlechte Bitcoin oder eine Dark Bitcoin sozusagen? Und das ist das Problem von Fungibilität, dass die Einheiten ein Bitcoin und ein Bitcoin nicht mehr gleich sind, sondern man muss sich immer fragen, ja, was ist das denn für eine Bitcoin? Und wenn ich, ne, wieder, ich bin relativ dumm, ich stelle mir dann vor, da steht der Bäcker mit seinem Preisschild und will für seine Laugenbrezel ein Bitcoin haben, als Beispiel. Ja, will er jetzt eine gute Bitcoin oder will er eine Dark Bitcoin? Das heißt, Preise können sich in einem System, wo das Geldgut nicht fungibel ist, gar nicht bilden in meinen Augen. Und da sehe ich halt den Vorteil von Monero. Alle Monero sind grau, ein Monero ist gleich ein Monero. Man kann sich nie sicher sein, wie die Transaktionshistorie ist. Ja, da kann ich es mir vorstellen. Und das ist eben auf der Base Layer. Und jede Information, die von der Base Layer geleakt wird, wird auch in alle weiteren höher geschalteten Ebenen leaken. Und die Probleme, die Bitcoin auf der Base Layer hat, werden nicht durch Lightning gelöst. Und deswegen Das ist so mein Bauchgefühl, ob ich richtig liege oder nicht, wird wahrscheinlich die Zeit zeigen. Ja, aber meine Tendenz dahingehend ist, das beobachte ich zumindest in der Bitcoin-Szene, es ist viel Number go up, ja, Hauptsache wir werden schnell reich und fix the money, fix the world. Man hat viele so Dogmas, die einfach eingetrichtert werden, die nicht wirklich hinterfragt werden, die nicht verstanden werden, genauso wie 21 Millionen, ja, also ich meine, du hast zum Beispiel einen 21-Pulli an. Warum? Was ist bei 21 so toll? Warum ist das so eine tolle Zahl? Es ist keine tolle Zahl. Das Tolle ist, dass das Geldmonopol nicht mehr beim Staat liegt, sondern im Code liegt und uns allen gehören kann. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist, was ich halt sehe, ist, ne, man versucht Leute onzuboarden bei Bitcoin und die machen sich dann, ich will dich jetzt nicht dissen, aber die machen sich dann eine Wallet of Satoshi-Adresse, was ja meines Wissens custodial ist, und dann benutzen die Bitcoin. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich so toll finde. Was ich so toll finde, ist, ich schreibe mir meine Wörter auf einen Zettel auf und lege sie irgendwo hin, merke sie mir, whatever, und ich bin meine eigene Bank und niemand kommt an die Coins dran, außer ich. Wenn ich damit eine Transaktion machen will, dann mache ich die Transaktion, keiner kann mich stoppen. Das ist das, was ich bei Bitcoin so toll finde und warum ich überhaupt da reingekommen bin. Und ein besseres PayPal mit einem anderen Währungsticker statt Euro dann BTC, ich glaube, das reicht nicht, um den Staat abzulegen. Sondern wir brauchen eine Technologie, die fundamental so zensurresistent, so dezentral ist, dass sie nicht abgeschaltet werden kann, dass sie nicht zensiert werden kann, dass im besten Fall, und das macht Monero eben besser als Bitcoin, man nicht mal beweisen kann, dass jemand tatsächlich an dem Netzwerk teilnimmt. Das ist der, wo wir hinkommen müssen. Ja, dass du immer sagen kannst, ey, ja, ich benutze den Dreck doch nicht. Also lass mich damit in Ruhe. Und du kannst es mir auch nicht beweisen, dass ich es benutzt habe. Und solange wir in einem System sind, wo man das eben kann, werden Leute eingesperrt werden, werden neue Gesetze kommen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, und ja, genau.
Ich möchte gar nicht mehr so viel hinzufügen, nur nach meinem, also vielleicht ganz kurz, um mich dafür zu rechtfertigen, dass ich auch nichts weiter als ein stinknormales Wallet of Satoshi benutze. So, erstmal ist die absolut oberflächlichste Usability, diese ganz auf das absolute Minimum reduzierte Nutzerfreundlichkeit, das, was mich mit am meisten anspricht. Das ist das, was ich gerade bei Banktransaktionen hasse. Lightning-Transaktionen gehen sofort. Für mich, es muss halt einfach funktionieren. Privacy, darüber mache ich mir Gedanken, wenn ich irgendetwas tun will, ja, wo ich mir tatsächlich Gedanken darüber machen muss, verstoße ich, jetzt könnte ich gegen das Gesetz verstoßen, wenn ich mir vom Apricot Verlag ein Buch bestelle für Bitcoin, habe ich keine Angst, dass ich mich strafbar mache. Aber ich meine, wir sind hier Anarchisten, also der Staat zieht sich immer weiter zu, er benutzt immer mehr Gesetze, die uns in unseren Handlungsspielräumen einschränken. Ich habe in dieser gesamten Bitcoin versus Monero-Debatte häufig den Eindruck, es spielt für mich gar keine so große Rolle, ob Monero technisch gesehen alle Probleme löst. Wichtig ist es allein schon, dass es da ist. Und allein das löst schon eine ganze Menge Probleme. Und ob technisch betrachtet vielleicht Bitcoin über Lightning oder andere Geschichten dieses ganze Privacy-Problem lösen können oder ob es Bitcoin das auf die eine oder andere Art und Weise auch schon tut. Ich hoffe, dieses Gespräch konnte ein bisschen die Seiten beleuchten, auf der beide Seiten stehen. Ich bin jedes Mal, wenn ich tief in diese Diskussion gedrückt werde, ziehe ich mich eigentlich lieber raus und denk mir mehr so, die Bitcoin-Maximalisten und die Monero-Enthusiasten, die beide in extrem tiefe technische Details gehen, Ich höre da liebend gerne zu, und wenn hier der ein oder andere Bitcoin-Maximalist zugehört hat. Und er ist der Meinung, der Alex Anascho, der hat halt totale Scheiße geredet. Ich habe da 10 weitere Argumente und ich muss mit ihm diskutieren und ihn zerstören. Bitte, ich hätte da tierisch Lust drauf. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der sich da gerne an vorderste Front stellt und den Kurs für Bitcoin-Maximalismus angibt. Ich bin jedes Mal, wenn ich Monero-Enthusiasten mit ihnen ins Gespräch kam, war ich ihnen eigentlich sehr positiv gesinnt. Selten habe ich eine überragende Arroganz mitbekommen, wie ich das zum Beispiel bei Bitcoin Cash teilweise mal erlebt habe. Da habe ich erlebt, da war das Gespräch wesentlich unfruchtbarer. Auf der anderen Seite sind es dann, und dann bin ich wieder hart bei den Bitcoin-Maximalisten, wenn dann über Privacy gesprochen wird, dann ist derjenige, der dann auf einmal hinter Monero ist, der kommt dann auf einmal mit einer Pirate Chain an. Und das ist halt so ein Zeug, was, das hat sich nicht durchgesetzt. Und niemand akzeptiert das. Du wirst mir dann auch, das ist so ein bisschen das Einfallstor, wo ich dann die Maximalisten wiederum verstehen kann, die sagen, wenn du dich in einer Welt aufhältst, wo ja, Bitcoin ist nur ein Teil der Kryptowelt. Du hast ja eben selber gesagt, du bist Bitcoin und Monero, aber eben halt auch nichts anderes. Und sobald eben dieses Einfallstor geöffnet ist, du akzeptierst eine andere Bitcoin-Währung neben, eine andere Kryptowährung neben Bitcoin, dann stiftet man sehr, sehr schnell sehr viel Verwirrung bei Leuten, die damit nicht durchblicken und auf einmal sprechen wir über andere Dinge als über praktisches Peer-to-Peer-Cash-System und zwar über, ach, was weiß ich, NFTs auf der Blockchain oder irgendwelchen Proof-of-Stake-Schwachsinn.
Ja, also ich würde das auch bestätigen. Ich meine, wer hat schon den ganzen Tag Zeit, Whitepaper zu lesen, von wie viele Kryptowährungen es auch immer gibt? Ich mache das ja auch nicht. Für mich ist auch alles ein Shitcoin. Ich habe halt früh genug Monero entdeckt und das war coole Anekdote. Das war übrigens auf einem Bitcoin-Stammtisch in Karlsruhe 2017, wo mir irgend so ein Techie-Dude gesagt hat, oh ja, alles sind Shitcoins, außer Bitcoin. Guck, dass du Bitcoin bekommst und vielleicht noch Monero. Ist auch ganz interessant, was die technisch machen. Und das war für mich so der Anstoß, mich damit überhaupt zu beschäftigen. Und ich würde deswegen, lieber Bitcoin-Maximalist, wenn du das jetzt hörst, setz dich doch wenigstens mal damit auseinander. Ich kann dir garantieren, dass Monero kein Shitcoin ist, so wie Doge es eben ist oder Litecoin oder Bitcoin Cash. Ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir, was die ganzen Argumente von beispielsweise Saifedean Ammous angeht. Ich bin auch dafür oder der Meinung, dass sich wahrscheinlich ein Geld durchsetzen wird, das beste Geld. Und warum sollten wir Wechselkurse haben, wenn wir global das beste Geld benutzen können und so weiter? Es ist nur so, dass dieses Dogma, dass Bitcoin war das erste und wird immer das einzige sein, es gibt kein Second Best, das ist einfach Dogma. Es ist einfach dahin postuliert von irgendeinem Dude und wenn ihr dem einfach so glaubt, ohne das weiter zu hinterfragen, ist es zu eurem eigenen Nachteil. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist, kommt in die Monero-Community, stellt alle eure kritischen Fragen, wird sehr gerne diskutiert und Ich stelle mich jetzt auch hier hin und sage, Monero ist definitiv nicht die finale Antwort. Das Protokoll ist noch nicht fertig gebacken und wir haben zum Beispiel jetzt im Moment passiert ein Angriff auf Monero, wo ein Angreifer extrem viele Transaktionen an die Blockchain spammt, um vielleicht die Blockchain extrem groß werden zu lassen oder eventuell eine sogenannte Black Marble Attack durchzuführen. Und es wird weitere Innovationen in Monero geben. Es wird ein Full-Chain-Membership-Proof in den nächsten Jahren eingeführt werden, wo der Sender einfach nur beweist, hey, ich komme aus dem Pool aller 90 Millionen vergangenen Outputs und nicht mehr eine Ringsignatur macht, wo er nur beweist, hey, ich komme aus einem dieser 16 Outputs. Es ist extrem spannend, was da gerade passiert. Und wenn du am Ende des Tages für dich entscheidest, okay, Bitcoin ist trotzdem the one and only, ist es ja okay. Aber ich denke, man kann trotzdem viel dazu lernen und einfach so dieses kritische Denken und sich halt nicht die ganze Zeit so hinzustellen und so, haha, ja, jetzt habe ich die finale Antwort gefunden, sondern versuch immer, dich selber zu widerlegen. Und das versuche ich auch zu machen. Und ja, vielen Dank, Panzer, für das Gespräch hier. Ich hoffe, das konnte dem einen oder anderen oder vielleicht sogar dir weiterhelfen.
Super gerne. Und gerne in der Zukunft auch nochmal wieder.
Nice.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.